Inklusion als Abwesenheit von Exklusion beispielsweise macht ja keinen Sinn, wenn man sich nur auf eine benachteiligte Gruppe möglicherweise fokussiert. Und dann müssten wir ja irgendwie annehmen, ja, dass die Gesellschaft sonst ja in guten Umständen ist und vollständig inkludiert ist.
Mein Name ist Monika Löffler und ich habe mich mit Jürgen Gerdes über das Projekt STIL – Schule tatsächlich inklusiv – unterhalten. Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention wurden in den meisten Bundesländern die Schulgesetze geändert. Also Deutschland hat sich verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem einzurichten. Eine angemessene Qualifizierung vom pädagogischen Personal ist natürlich erforderlich, damit sie auch den unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen von Schülerinnen gerecht werden können. Jürgen Gerdes ist Projektkoordinator im Projekt STIL, das eine solche Weiterbildung für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte entwickelt und evaluiert.
Ihr habt am Anfang des Projekts erstmal Interviews geführt und vermutlich wolltet ihr rausfinden, wie tatsächlich inklusiv die Schulen auch sind, wo es hakt, welche Probleme es gibt. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du aus den Interviews gelernt hast?
Der Kern des Projektes besteht ja in der Konzeption, Durchführung und Evaluation einer inklusionsorientierten Fortbildung, die sich nicht auf irgendwelche Einzelaspekte wie zum Beispiel irgendwelche sonderpädagogischen Förderschwerpunkte oder so beschränkt oder mit dem Thema, was ist jetzt Autismus, welche Spielarten gibt's da, sondern es ging darum, eine kompakte Fortbildung zu machen, die zentrale Aspekte von Inklusion zusammendenkt und verdichtet, die normalerweise so in Fortbildung eher in Einzelmaßnahmen bearbeitet werden, wenn überhaupt. Das war die Idee und dann haben wir im Vorfeld, um jetzt herauszufinden, auch wie machen wir das eigentlich genauer, Lehrkräfte, Schulleitungen, sonstiges pädagogisches Personal in Schulen gefragt, was sind eigentlich so die Probleme mit Inklusion, was sind die Fortbildungsbedarfe möglicherweise, die Fortbildungswünsche? Und da haben wir herausgekriegt, dass man eigentlich von den Lehrern oder den Lehrkräften überhaupt nicht sprechen kann, sondern dass die Erfahrungen und Wünsche auch fürchterlich unterschiedlich gelagert sind. Also dass es auch dann wirklich ganz, ganz schwierig war, sich zu überlegen, wie kann man das alles irgendwie aufnehmen und gleichermaßen bedienen.
Kannst du so ein Beispiel für so eine Spannbreite machen?
Das fängt ja schon mit dem Inklusionsbegriff an. Ja. Also es gibt ganz unterschiedliche Inklusionsverständnisse. Wir haben in Baden-Württemberg das Problem, dass administrativer Seite ganz stark, also von oben, ein enges Inklusionsverständnis in Bezug auf die Zielgruppen favorisiert.
Also Menschen mit Handicap im Vordergrund.
Genau, quasi. Also die ganze Frage der Inklusion wird in Baden-Württemberg eigentlich immer nur unter dem Gesichtspunkt behandelt, also wie gesagt, auf der Ebene des Kultusministeriums. Wie viel sonderpädagogische Fachkräfte haben wir in die Schulen geschickt und wie viel Kooperation passiert da? Wie viel Weiterentwicklung gibt es da in der Zusammenarbeit vielleicht? Inklusion wird als eine sonderpädagogische Aufgabe im Wesentlichen verhandelt und als die Integration von Sonderpädagogik in die allgemeinbildende Schule. Und ein weiterer Inklusionsbegriff würde natürlich sagen, okay, Inklusion als Abwesenheit von Exklusion beispielsweise.
Also nicht ausschließen.
Ja, sozusagen. Macht ja keinen Sinn, wenn man sich nur auf eine benachteiligte Gruppe möglicherweise fokussiert, dann müssten wir ja irgendwie annehmen, ja, dass die Gesellschaft sonst ja in guten Umständen ist und vollständig inkludiert ist und eben halt nur bezogen auf die Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, Beeinträchtigung oder sonderpädagogischem Förderbedarf dann noch Nachholbedarf ist. Also das ist ja eine schwierige Vorstellung, gerade auch vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention, die ja den Fokus auf den Abbau von Barrieren legt. Egal, ob das jetzt materielle, kommunikative, einstellungsbedingte, rechtliche und so weiter Barrieren sind. Es gibt auch den weiten Inklusionsbegriff, der dann einfach sagt, okay, es gibt weitere Differenzmerkmale, wie jetzt beispielsweise sozialer Hintergrund, Migrationshintergrund, Geschlecht, Alter möglicherweise auch, die Anlass bieten würden, entsprechende Anstrengungen zu unternehmen, dass Personen dieser Kategorie entsprechend vollständig und umfassend inkludiert werden und berücksichtigt werden in ihren Bildungsbedarfen und Bildungsinteressen. Da ist ein Riesenspannungsfeld und da fängt das schon an. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, also wo die Lehrkräfte ganz unterschiedliche Vorstellungen erstmal mitbringen, die man jetzt in irgendeiner Weise jetzt erstmal bearbeiten muss. Was so ein bisschen damit zusammenhängt, ist auch, betrachte ich Inklusion in dem Sinne eng, dass ich mich frage, wie kann ich bestimmte Gegenstände differenziert, also in Relation zu den jeweiligen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, vermitteln, Also das betrifft dann eigentlich vorrangig so die Lehrkräfte-Schülerinnen-Beziehung oder ist Inklusion mehr? Hat Inklusion auch was mit den Beziehungen der Schülerinnen und Schüler untereinander zu tun? Hat das auch was so mit Toleranz- und Respektverhältnissen der Schülerinnen und Schüler untereinander oder überhaupt eben halt der Gesellschaft auch insgesamt zu tun? Auch da gibt es natürlich völlig unterschiedliche Verständnisse und aus einer Perspektive, die ein menschenrechtliches Inklusionsverständnis befürworten würde, wie das Stil-Projekt macht, müssten wir natürlich sagen, dass eben halt auch gerade diese Aspekte adressiert werden und das ist eben halt ja auch ein wesentlicher Bestandteil des Rechts auf Bildung. Da ist ja eine wesentliche Komponente das Recht auf Menschenrechtsbildung und das Recht auf Menschenrechtsbildung beinhaltet genau diese Form der Toleranzförderung und der Förderung von sozialer Integration, sagt man manchmal, oder der Förderung des Klassenklimas, was man auch immer will, also beziehungsweise die Förderung des Respekts gegenüber den ansonsten in der Gesellschaft benachteiligten Gruppen. Das steht in jeder Menschenrechtskonvention in Bezug darauf, was das Recht auf Bildung beinhaltet. Diese unterschiedlichen Verständnisse und Zugangsweisen muss man erstmal aufarbeiten und muss man erstmal klären, wie man damit eigentlich umgehen will. Und wenn man das in dieser erweiterten Form, wie ich das eben angedeutet habe, beschreibt, fühlen sich Lehrkräfte auch ja viel stärker kompetent, eigentlich weil sie ja in dem Bereich tatsächlich auch schon was machen. Dann entdecken sie plötzlich, oh, ich habe ja schon immer was fürs Klassenklima getan und ich habe da bestimmte Übungen und Aktivitäten zur Förderung des sozialen Lernens. Also, was mit Inklusion zu tun hat, habe ich ja noch gar nicht gewusst. So.
Manchmal ändert der Blickwinkel ja auch von der Dystopie zur Utopie. Also ihr habt riesen Spannungsfeld gehabt, es gab sehr unterschiedliche Aussagen in den Interviews und ihr seid jetzt nicht horizontal drangegangen und gesagt, das ist unser Verständnis, das bringen wir jetzt in die Fortbildung, sondern wir gucken mal, was sind da eigentlich für Verständnisse von Inklusion schon vorhanden und arbeiten das dann jetzt in eine Fortbildung ein. Jetzt habt ihr die Interviews gemacht, beziehungsweise läuft in Teilen ja noch und jetzt macht ihr die Fortbildungsveranstaltung.
Genau.
Was würdest du sagen, sind so die zentralen Elemente, die ihr übernommen habt, aus den Interviews in die Fortbildung? Vielleicht auch schon das, was du angedeutet hast eben?
Ja, teils, teils. Also es gibt ein fundamentales Problem. Wir haben die Interviews ja ausgewertet, also auf qualitativer Basis. Also wir haben eine Inhaltsanalyse gemacht und dabei haben wir festgestellt, dass bezogen auf die Bedürfnislage oder die Wünsche der Lehrkräfte, was eine geeignete Fortbildung für Inklusion angeht, allein schon vom Format her ein fundamentaler Widerspruch besteht. Also auf der einen Seite empfinden Sie, was auch berechtigt ist, was man auch wirklich absolut nachvollziehen kann, Inklusion als eine Riesenherausforderung, die mit ziemlich vielen Facetten und Aspekten verbunden ist. Sie wünschen sich eine sehr umfassende Fortbildung, keine einmaligen Fortbildungen, so kurze Inputs oder sowas, sondern Sie wünschen sich am besten Praxisbegleitung über eine möglichst lange Frist, möglichst in Teams, und so weiter. Ja, eine sehr umfassende Geschichte eigentlich. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie so viele Aufgaben haben und so viele Fortbildungen und andererseits natürlich auch das berechtigte Interesse haben, irgendwie eine Work-Life-Balance.
Sie haben ja auch das Recht auf Freizeit.
Ja, dass sie eigentlich gar nicht die Möglichkeit sehen, ne, solche umfassenden Fortbildungen, die sie sich eigentlich wünschen, tatsächlich zu besuchen.
Ja. Es wäre ja auch eher ein Coaching quasi.
Ja, genau.
Okay, aber das sagt dann natürlich unheimlich viel über die Bildungslandschaft aus.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Das Ergebnis konnte nur sein, im Stilprojekt, dass wir da versuchen, hindurchzusteuern. Also diese Stilfortbildung ist ein Kompromiss. Wir machen so ein bisschen Begleitung über Online-Tools auch zwischen zwei Fortbildungsblocken. Wir machen also ein bisschen auch jetzt konzeptionellen, theoretischen Input, dann mit, ja, was sie sich natürlich immer am meisten wünschen, sind Werkzeuge, die sie dann praktisch auch unmittelbar im Unterricht umsetzen können und so weiter, da machen wir auch ein bisschen was zu. Und dann kommen die Aufgaben von uns in Bezug auf zentrale Aspekte, wie jetzt beispielsweise pädagogische Differenzierung von Lerngegenständen im Unterricht, also nur als Beispiel, aber auch in Bezug der Generierung so von multiprofessioneller Kooperation an ihrer Schule, also auch so ein bisschen Schulentwicklung, da haben sie so Aufgaben und da haben sie jetzt so eine Zwischenzeit dafür und dann gibt es den zweiten Fortbildungsblock und da wird das jetzt reflektiert, wie gut ist das gelungen, gab es da Hindernisse, was kann man vielleicht zukünftig machen, damit diese Chancen, die das die es vielleicht auch in den Ressourcen der Schule gibt, mit Inklusion umzugehen. Also was kann man da in Zukunft noch besser machen, damit man die Ressourcen besser nutzen kann? Wobei dann auch immer klar ist, ne, dass so eine Fortbildung natürlich jetzt die Ressourcenfrage überhaupt nicht lösen kann. Also das ist eben halt nur ein Hilfsmittel unter gegebenen Bedingungen, so ein bisschen besser irgendwie mit Inklusion vielleicht klarzukommen. Ne? Das ist so die Zielperspektive und die Frage, was personelle Ressourcen angeht, was die Möglichkeit so von Tandemunterricht, das wäre natürlich so eine,
ja, so ein Wunschtraum von uns allen.
Wunschtraum, ne? Genau. Auch den Schulräumlichkeiten und so weiter angeht. Also wir haben ja in Freiburg hier so eine Werkrealschule, die das komplette Schulgebäude umgebaut hat, ja, sich ausrichten zu können.
Raum und, zu schaffen.
Ja, die hat dann einen Preis gekriegt, aber das ist natürlich auf eine unheimlich aufwendig und unheimlich schwierig. Ne?
So, ja, und es geht ja um die Fläche ja auch. Ja, also es geht ja nicht um einzelne, ich meine, diese Leuchtturmprojekte sind ja immer schön und gut, aber eigentlich geht es ja um mehr. Also wenn man nochmal aus Menschenrechtsperspektive gucken will, geht es ja um jedes Kind.
Ja.
Also ihr macht das Projekt ja nicht einfach aus Lust und Laune, sicherlich auch aus Interesse, aber eigentlich ist ja euer Wunsch auch da wirklich was anzustoßen.
Ja, das ist auf jeden Fall natürlich unser Wunsch, klar. Wir haben uns eigentlich gedacht, als wir den Antrag damals gemacht haben, dass Inklusion eigentlich auch eine bestimmte Chance bildet, weil Inklusion mit vielen Themen auch was zu tun hat, die jetzt noch nicht unter Inklusion verhandelt worden sind. Ja, Inklusion hat aus unserer Sicht der ganzen Projektbeteiligten, insbesondere der Antragsteller, also Uwe Bittlingmeier, Andreas Köpfer und Katja Scharnberg, wir vier haben damals so den Antrag geschrieben, beinhaltet eigentlich auch immer was wie Schulentwicklung, Demokratieförderung, also Partizipationsförderung, auch eine Förderung von sozialem Lernen möglicherweise. Das heißt, dass da eben halt eine ganze Menge Möglichkeiten im Prinzip auch bestehen, je nachdem, wie man Inklusion versteht und wie letztlich Lehrkräfte sich zu den Herausforderungen, die mit Inklusion verbunden sind, verhalten. Und das war so die Idee. Und wir haben auch von vornherein die Idee gehabt, das ist ein bisschen komisch eigentlich oder ein bisschen merkwürdig, dass das in anderen Projekten eigentlich auch nicht in dem Maße der Fall ist, dass eigentlich ein Inklusionsprojekt was mit Menschenrechtsbildung zu tun hat. Deswegen sind wir davon ausgegangen, dass eigentlich Menschenrechtsbildung ein zentraler Aspekt oder ein zentraler Block ist, auch in der Fortbildung, eigentlich aus drei Gründen, weil eben halt es sich ja nun mal um eine UN-Menschenrechtskonvention handelt, die da umgesetzt werden soll in Schulen und in der inklusiven Pädagogik spielt das manchmal so ein bisschen irgendwie so eine untergeordnete Rolle eigenartigerweise. Der zweite Grund ist eben der, den ich schon angesprochen habe, es geht um das Recht auf Bildung. Und innerhalb des Rechts auf Bildung gibt es das Recht auf Menschenrechtsbildung. Innerhalb dieses Rechts auf Menschenrechtsbildung gibt es die Idee, dass das Einstellungen und Verhaltensweisen wechselseitiger Toleranz und wechselseitigen Respekts systematisch gefördert werden müssen, indem eben halt über die Rechte, die jeder Einzelne hat, aufgeklärt wird und insbesondere natürlich dann auch über die Rechte der anderen. Alle, also auch die UN-Behindertenrechtskonvention hat ja in diesem Paragraphen 8 das Ziel der Bewusstseinsbildung. Und genau da ist eigentlich sozusagen der Anknüpfungspunkt auch. Und das sind die drei Gründe, weshalb wir von vornherein eigentlich jetzt gesagt haben, Menschenrechtsbildung muss eine Rolle spielen und das auch so gemacht haben. Klar, ist die Idee in Richtung der Entwicklung eines inklusiven Schulsystems oder Bildungssystems. Und da haben vielleicht alle die Dinge, die ich genannt habe, vielleicht auch was mit zu tun. Und da ist jetzt auch pädagogisch-didaktisch ja eine Menge von Aspekten und Ausgangspunkten, die da bereichernd sein können. Also beispielsweise natürlich jetzt in der Differenzierung. Ne? So, es gibt ja eine ganze Reihe von verschiedenen Strategien, wie man jetzt versuchen kann, in einer Klasse mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Lernniveaus zieldifferent eben halt am gemeinsamen Gegenstand trotzdem arbeiten kann. Und das ist natürlich gleichzeitig von Gewinn auch für die allgemeine Pädagogik. Also je mehr ich über inklusive Pädagogik weiß, je mehr Techniken ich vielleicht auch als Lehrkraft beherrsche, desto besser bin ich auch so als Lehrkraft schlechthin, so in Bezug auf meine pädagogischen Kompetenzen.
Ja. Sagt Jürgen Gerdes, Diplompolitologe und Projektkoordinator im Projektstil Schule tatsächlich inklusiv. Weitere Informationen zum Projekt sind zu finden unter stil-verbund.de.